Ja, es ist ja schon zur guten Tradition geworden, dass wir uns die Predigt immer teilen. Und so also auch diesmal. Unser Thema heute ist, schaffe in mir Gott. Und dazu gibt es eine Geschichte. Die will ich erstmal erzählen. Und eigentlich ist das Ganze eine Jahresanfangsgeschichte. Wie immer hat man um den Jahreswechsel etwas Zeit und natürlich versucht man sich Gedanken zu machen, was wohl im neuen Jahr ansteht. Und dann habe ich so ein bisschen auf meinem iPad rumgedaddelt und auf Facebook ploppte dann ein ganz interessanter Beitrag hoch. Wahrscheinlich kennt ihr das ja. So ein Blatt Papier, vollgeschrieben mit scheinbar ungeordneten Buchstaben. Und der Text darunter sagte, schau dir das Blatt genau an und schreibe die ersten 4 Worte auf, die du zusammenhängend erkennst. Und denke darüber nach, was sie dir für dein neues Jahr sagen. Und das tat ich dann, habe da mal genau drauf geguckt und tatsächlich, ich sah 4 Worte. Das erste war, also es war ein englischer Beitrag, Creation, Schöpfung und Erschaffung. Das zweite war Lessons, Lektionen, Lernen. Das dritte war Change, Veränderung. Und das vierte war Purpose, Ziel und Zweck. Ich fand das ganze Ergebnis sehr interessant, auch von der Reihenfolge her. Gingen doch diese Worte in eine Richtung, die ja, mich schon seit geraumer Zeit beschäftigt hatten und uns eigentlich auch. Wir sind ja jetzt so kurz vor dem dritten Lebensdrittel und da ist das ja mal ganz spannend, wie geht das weiter? Also das heißt ja nicht, dass man dann sagt, okay, ich bin in Rente und liege nur noch im Liegestuhl und bin auf Malle oder was weiß ich, Florida, weiß ja nicht, was da so die Ziele sind, sondern ja, es ist eigentlich schon ein neuer Lebensabschnitt. Alle Kinder aus dem Haus, man hat Enkelkinder und ja, die Zeiten, die man hat, sind schon andere geworden. Sicherlich hat man noch die Arbeit und aber wie gesagt, wir stehen im Grunde genommen so ein bisschen davor, uns darüber nachzudenken oder darüber nachzudenken, wie wenden wir unsere Zeit sinnvoll in diesem dritten Drittel an. Und von daher fand ich die Verse sehr interessant. Das, was dabei rauskam, jetzt für diese Predigt war aber weniger, dass wir uns mit unserem dritten Drittel beschäftigen, sondern das, was Gott letzten Endes dadurch sagt. Im Nachdenken über diese Verse fiel mir nämlich spontan Psalm 51 ein. Und da steht in den Versen 12 bis 14 und 17, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Dieser Psalm hat eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte, die uns kurz in Vers 1 und 2 geschildert wird. Da steht ein Psalmlied von David. Es entstand, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er mit Bathseba geschlafen hatte. Krasse Einleitung für einen Psalm. Es war nicht gerade eine der Sternstunden in Davids Leben, die ihn dazu veranlasst haben, diesen Psalm zu schreiben. Das merken wir an diesem Vorwort, dieser Einleitung. Grundlage dafür war Ehebruch, Lüge, Hinterlist und Mord. Und David hat im Grunde gegen jedes der 10 Gebote verstoßen. Durch ein Gleichnis macht Nathan, der Prophet, der daraufhin zu ihm kommt, um ihm den Spiegel vors Gesicht zu halten, sehr deutlich, was dabei David abgelaufen war, und durchbricht damit den Panzer der Leugnung und Selbstrechtfertigung, den David bis dahin um sich aufgebaut hatte. Mit Sicherheit lassen sich da tolle Themen in der Bandbreite von Gnade bis Verdammnis ableiten, aber wir wollen uns auf die vier Wörter konzentrieren, die ich auf der Buchstabentafel gefunden habe, und sie in Zusammenhang mit dem Psalm bringen. Das erste Wort war ja Creation. Und das steht im Englischen für Schöpfung, erschaffen. Davids Wunsch an Gott ist es, dass er ihm ein neues Herz und einen neuen Geist schafft, sowie ein unbeschriebenes weißes Blatt Papier. Man kann das verstehen in dieser Situation, dass wo David erkannt hat, was er da überhaupt angestellt hat, was er da getan hat, dass er diese Sehnsucht in sich hat, so einen Neuanfang zu haben, so ja diese schreckliche Tat, das alles, was da hinter ihm gelegen hat, vergessen zu machen. Ich glaube, wir kennen das ja auch. Es gibt Ereignisse in unserem Leben, wo wir uns hinterher wünschen, es wäre nur ein Film und wir könnten das Drehbuch ändern und die Szene nochmal drehen. Ich kann mich ein bisschen daran erinnern, das ist zwar jetzt kein Mord oder was auch immer gewesen, ich war ein kleiner Junge, so, weiß nicht, 8, 9 Jahre alt, und ich hatte dann zum Geburtstag so Pfeil und Bogen geschenkt bekommen, und da waren so Gummifloppen drauf und die blieben toll an der Tür haften, und ja, okay, ich habe dann da also mit auf die Tür geschossen, eine Zielscheibe, und dann habe ich mal vorbeigeschossen, aber ich war schon recht kräftig damals. Und dann blieb der Pfeil nicht nur mit dem Saugnapf stecken, sondern ging durch die Tür durch. Das war natürlich ganz schrecklich. Das war so eine Situation, wo ich dachte, wie kann ich das wieder ungeschehen machen? Und habe mir den ganzen Tag Sorgen gemacht, was mein Vater wohl sagen würde, wenn er abends wieder nach Hause kommt und die kaputte Tür sieht. Und war ganz verzweifelt. Und ja, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte, aber da in dieser Situation habe ich dann auch erfahren, was Gnade bedeutet. Mein Vater kam nach Hause, sah das und fing an zu lachen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch die ältere Generation daran erinnert, auf so Prilflaschen waren immer so Blumen drauf, die man abziehen konnte. Und ja, so eine Blume kam dann über das Loch drüber und dann war gut. Und ja, wenn ich als kleiner Junge schon so eine panische Angst davor gehabt hatte, wie muss es dann David in diesem Augenblick gegangen sein, wie er halt eben sich gewünscht hat, das ganze Ding zurückzudrehen. Und das war der Punkt, als Nathan ihm sagte, du bist der Mann. Vorausgegangen war, dass David ja da saß und sagte, bin ich nicht gewesen. Und das also geleugnet hat, und Nathan kam zu ihm und erzählte ihm ein Gleichnis von einem reichen und einem armen Mann. Und der reiche Mann hatte viele Tiere und der arme Mann hatte ein einziges Schaf, was er hegte und pflegte, und der reiche Mann hat ihm dieses Schaf genommen, hat es geschlachtet für ein Festbankett, damit er seine Tiere nicht anrühren musste. Und David sprang in dem Moment auf, der Mann ist es todeswürdig, das ist, geht ja gar nicht, und sag mir, wer das ist, und ich werde dem armen Mann die ganze Herde geben und so weiter und so fort. Und Nathan sagte dann ganz cool zu David, du bist der Mann. Und es war dieser Augenblick, wo es David wie Schuppen von den Augen fiel und sah, was er angerichtet hatte. Es waren nicht die anderen gewesen, nicht die böse Bathseba, die da einfach im Hof gebadet hat. Es war auch nicht der stumpfe Uria, der dann, obwohl er ihm Heimaturlaub gegeben hatte, dann doch nicht bei seiner Frau gelegen hat, sondern auf der Schwelle des Königshauses, weil er sich dem König verpflichtet fühlte. Man hätte das ja ganz gut so übergehen können. Nein, David war es selber. Und er war schuld, und dieses ganze Dilemma, das aus seinem Herzen entstanden ist, stand nun vor ihm. Er sah die Wahrheit in Scherbenhaufen, den er angerichtet hatte. Der Mann, der sich ein Held Gottes nannte, wovon die Bibel schreibt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und er gesalbte. Und er wünschte sich jetzt nichts sehnlicher als eine neue Chance und einen neuen Anfang. Und das ist die Situation. Das totale Chaos, Schuld und ein Todesurteil, was er über sich selber ausgesprochen hat. Dieser Mann muss sterben. David muss die Konsequenzen für sein Tun tragen, obwohl Gott ihm nach seiner Schulderkenntnis und seiner Buße vergibt und das Todesurteil zurücknimmt. Das Kind allerdings stirbt nach der Geburt. Sein eigener Sohn Absalom versucht ihm sein Königreich zu stehlen und ihn zu töten. Er muss einen Teil erleiden, was Nathan ihm prophezeit hat. Aber gleichzeitig geschieht auch das, was der größte Aspekt der Schöpfung Gottes ist. Gott schafft aus dem Chaos etwas Neues, Schönes. Zerbruch wird zur Wiederherstellung und zum Aufbau. Aus der Ehe mit Bathseba wird Salomo geboren, der Nachfolger auf dem Thron Davids, der König, der den Tempel bauen durfte und von dem wir von seiner unheimlichen oder unglaublichen Weisheit lesen dürfen in der Bibel. Was für ein Wunder Gott aus dieser Situation wieder schafft. Was für eine Neuschöpfung, was für ein Neuanfang. Und die Grundvoraussetzung aber dafür war, dass David nicht zur Tagesordnung einfach übergegangen ist, sondern dass er seine Schuld erkannte, dass er seine Sünden erkannte, dass er seine Sünden bekannte und dass er sich nach der Veränderung seines Geistes sehnte. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und einen neuen, beständigen Geist. Erst wenn ich erkenne, dass bei mir ein Mangel ist, den ich nicht selber beheben kann und ich mich nach Veränderung meines Geistes, meines Denkens und Handeln sehne, wird Gott anfangen, in meinem Leben zu wirken. Und das geschieht meistens durch die Lektionen meines Lebens.
Da mache ich dann gerne weiter mit den Lessons oder dem Learning. Was können wir lernen? Und zwar mit dem zweiten Vers. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Was für ein Vers, wenn man sich David als den Helden vorstellt, ja, diesen Superman, ja, der hat Goliath bezwungen mit der Steinschleuder, der war in aller Munde, jeder wusste, wer er war und der wurde gefeiert vom Volk, Siege errungen hatte er, Family and Friends hatte er und er hat ein Aushängeschild. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das fand ich, das hat mich in der Bibel immer total berührt, wie Gott selber schreibt, dass David in seinen Augen ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ja. Mutig, selbstsicher, selbstbewusst, stark überlegen und er war ein großartiger Stratege. Und hätte David gewusst, jemals gewusst, dass ihm sowas passieren würde? Ja. Und ich denke so, ein gutes Selbstbewusstsein ist wirklich wichtig. Ja, gar keine Frage. Es erfordert eine gesunde Einschätzung meiner Person, was wiederum natürlich auch mit meiner Identität zu tun hat. Aber ganz ehrlich, wie oft habe ich mir selber auf die Schulter geklopft? Habe ich mich dabei erwischt zu sehen, oh, bin ich cool, bin ich toll, besser als die? Ja, das kann mir nicht passieren. Ja, das bei anderen geht ja gar nicht. Und das nicht auf eine nette Art und Weise. Ja, sondern eher herablassend, ja, so auf die geguckt, die, also manchmal auch wirklich sehr ungnädig und sehr unbarmherzig, ja, so da kam so die Knallharte in mir durch, ja, ich krieg das schon hin, ihr aber nicht. Und ja, auch oft so stolz, bei mir läuft's halt und bei dir nicht. Ja, vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht, ist nicht schlimm, wenn ihr es nicht kennt, ja. Aber schön ist das im Nachhinein nicht, ja. Und wir wissen ja alle, was es bedeutet, wenn wir andere verurteilen, ja. Und die erste Lesson wäre nämlich, es gibt Aussetzer in unserem Gehirn, wenn wir uns zu sicher fühlen, ja. Und auch für uns gilt das Prinzip von Saat und Ernte. Da kommen wir einfach nicht drum. Wenn wir jemanden richten und verurteilen, ja, dann werden wir mit denselben Sachen konfrontiert. Als Kind, ich komme aus einem Elternhaus, da war schon richtig was los. Noch Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Und mein Vater war schon sehr aufbrausend. Der konnte so richtig raushauen. Der konnte von 0 auf 100 explodieren. Das war als Kind nicht schön. Na? Und was habe ich mir denn gesagt, als unsere Kinder zur Welt kamen? Das werde ich nie tun. Ich werde doch meine Kinder immer lieb behandeln. Ich werde doch immer lieb sein. Ja? Und vor allen Dingen werde ich sie nicht anschreien. Und ich werde sie auch nicht schlagen, klar, ne? Ja, super. Ne? War ein Griff daneben. Ja? Damit habe ich meinen Vater verurteilt. Ja, ich habe mich wirklich über ihn gestellt. Und ich bin so dankbar, dass ich das A, klären konnte mit Gott und B, mit meinem Vater. Ja, also mittlerweile ist das Verhältnis wirklich, wirklich gut. Aber wir dürfen überlegen, wir sind Menschen und Menschen sind zu allem fähig. Ja, und wir sind nicht besser. Ja, wir sind nicht besser als alle anderen, wir haben es nur besser, weil wir mit Gott durchgehen können, weil wir Vergebung haben, weil wir aus der Gnade leben dürfen. Ja, ja, und wie ist das denn mit dem Thema Schuld und Scham? Ja, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Ja, so dieses tiefe, der David, der hat sich geschämt, der ist erwischt worden. Ja, der saß da, ihm war das klar, das ist so peinlich. Alle Augen gucken jetzt auf mich, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich einfach Worst-Case-Szenario. Ja? Schuld, Scham, Angst. Und diese Schuld hat ihn getrennt von Gott, das war ihm auch klar. Ja, ihm wird bewusst, dann, okay, da komme ich nicht wieder raus. Der Zug ist abgefahren. Ende im Gelände. Ja, und ja, das kenne ich schon auch, ne? So eine Situation, wo ich denke, jo, das war's jetzt. Ja. Und dann denke ich immer, wir haben zwei Möglichkeiten, zwei Optionen. Einmal den Kopf in den Sand stecken, ja, und damit verbuddel ich mich. Ja. Oh, wie konnte mir das nur passieren? Wie schrecklich. Und keiner hat mich mehr lieb und ich versinke in Selbstmitleid und bleibe gefangen in meiner eigenen Welt. Und das ist so ein Rad, was sich nach unten dreht. Ja? Das andere ist, ich übernehme Verantwortung für mein Handeln und setze mich auch mit den Konsequenzen auseinander. Ja, das sind die Möglichkeiten A, Option A und Option B. Und das Learning wäre, Selbsterkenntnis ist ein wichtiger Schritt. Da ist was passiert, was mir und anderen geschadet hat. Wenn ich Fehler mache, dann braucht es meinen Mut, das zuzugeben. Ja, wenn ich Fehler mache, dann löse ich was bei dem anderen aus. Und hier bei David war es ein Extremfall. Ja, aber wir verletzen auch. Ja, wir verletzen durch Worte, ja, durch unbedachtes Handeln oder manchmal auch durch Unterlassen. Ja. Und danach braucht es wirklich diesen Weg raus aus dem Keller des Selbstbedauerns und der Selbstvorwürfe. Und ganz ehrlich, ich habe mich da unten schon sehr wohl gefühlt. Ja, das ist eine coole Position. Ja, da kommt nämlich auch keiner dran. Ja, und ich bade sozusagen und habe mich da eingeigelt, da kommt auch keiner an mich ran. Na, geht nicht, vorbei. Ja, und das Schlimme ist, dass ich mir selber damit schade, weil ich da unten in auch einem Gefängnis sitze von Scham und Schuld. Ja? Meine Gefühlswelt ist geprägt von meinen Emotionen der Selbstverurteilung. Und die Entscheidung, da rauszukommen, die liegt immer bei mir. Ja? Und wenn ich mich nur um mich selbst drehe, ja, und entfernt mich das auch von dem eigentlichen Geschehen. Und es geht sogar so weit, dass ich irgendwann hingehen kann und das relativieren kann. Dass ich mein falsches Handeln relativieren kann und sagen kann, ach, eigentlich war das doch nicht so schlimm. Eigentlich hätte sie doch auch aufpassen können. Wenn sie nicht so doof geguckt hätte, dann wäre ich jetzt nicht so blöd zu ihr gewesen. Ja, also, ne, ihr wisst, wie ich das meine, ja, aber das war so, ich habe mich da selber bei erwischt, dass ich gedacht habe, Moment, ja, was ist denn da in meinem Kopf los, dass ich anfange, ja, abzuwägen, ja, mein eigenes Handeln höher zu stellen als das, was ich angerichtet habe, ja. Und was zeichnete David aus? David hatte wirklich Angst. Ja? Er hatte so dieses Gefühl, von Gottes Angesicht verworfen zu werden. Die Angst war berechtigt. Es gibt ja genügend Beispiele im Alten Testament, wo Menschen aufgrund ihrer Schuld mit dem Tod bestraft wurden. Ja? Aber die Zusage von Nathan, dem Propheten, nachdem er David knallhart nachher gesagt hatte und sein Handeln vor Augen gestellt hatte, was seine Konsequenzen waren, löste bei ihm was aus. Ja, für sich und seine ganze Familie, nämlich dieses Schuldeingeständnis. Ja, zweite Lektion, Lesson. Ja, da kommen wir nicht drum rum. Wenn wir Fehler gemacht haben, müssen wir dieses Einsehen haben, ich bin schuld. Ja, und dann sind wir empfänglich. Wenn das einmal ausgesprochen wurde, dann geht es weiter. Kein Drumherumreden, kein Suchen nach Ausreden. Ja? Und Gott hatte hier bei David sein Herz berührt. Ja? Seine Schuld wurde ihm bewusst und das hat so viel ausgelöst. Ja? Da ging auf einmal alles auf. Und ja, natürlich ist es nicht schön, damit konfrontiert zu werden. Ja? Und je nachdem, wie man auch familiär geprägt ist, bleibt da auch was. Ja? Schuld, Scham sind auch immer so ein Riesenthema. Ja, aber das ist nicht Gottes Absicht, dass wir darin bleiben, in Schuld und Scham, sondern seine Absicht ist erstmal diese Erkenntnis. Ja? Und David sagte zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und da sprach Nathan zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Was für eine Zusage. Ja? Er wird nicht sterben, obwohl es ihm klar gesagt wurde. Ja, und was müsste das für ein Befreiungsschlag gewesen sein? Ja. Und dann so das Learning daraus, wir leben alle aus der Gnade und wir brauchen Vergebung. Da kommen wir nicht drumherum. Ja. Ja, und im zweiten Teil des Verses sagt er ja, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ja. Warum betet er das? Welches Gefühl und welches Bedürfnis steckt dahinter? Wenn man sich das überlegt, dann war David so ein richtiger Worshipper. Ja, was haben seine Psalmen oft ausgedrückt, seine Beziehung zu Gott, die Nähe zu Gott. Ja, sein tiefstes Empfinden, also deshalb habe ich auch so gedacht, na klar hat Gott ihn genannt, einen Mann nach dem Herzen Gottes, weil er ganz, ganz nah mit dem Heiligen Geist verbunden war, damals schon, und aus dieser Nähe heraus die Psalmen geschrieben hat, seine Loblieder geschrieben hat. Nichts anderes passiert uns ja auch. Wenn wir ganz nah am Herzen Gottes sind, dann können wir ihn anbeten, meistens erst dann, ja, weil dann das Herz ausgerichtet ist. Mit dem Kopf funktioniert das öfter. Ja, aber bei David war klar, er hatte diese Herzensnähe, diese Herzensbeziehung. Ja. Und hier wird nochmal so diese Angst deutlich, werde ich da wieder zurückkommen? Ja. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schaffe ich das wieder? Gott, du hast mich aus dem Tod rausgeholt, aber komme ich wieder dahin, dass ich diese Nähe und diese Sehnsucht wieder in mir trage, dass ich wieder fähig werde, dich anzubeten. Ja. Und ja, wie sieht denn unser Gottesbild aus? Ja, wir sind auch geprägt. Ja, und auch da können wir immer wieder andocken. Ja, wenn wir Gottes Herz, wenn wir seine Nähe suchen, ja, dann sind wir ihm, also nicht nur willkommen, sondern dann freut er sich ein Loch im Bauch. Ja, also wenn wir dieses Bedürfnis äußern, Herr, ich will dich anbeten, ja, holla, die Waldfee, dann ist da was los. Ja, dann sagt er, na los, ja, geht doch. Ne? Ja. Ja, und das, unser Learning daraus kann sein, hey, in der Nähe Gottes, ja, sind wir sicher. Da sind wir geborgen. Und das, was unsere Fehler ausgemacht hat, ist nicht das, was unsere Identität hergibt. Ja? Wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Ja? Immer, immer und wieder, egal was passiert. Ja? Die Nähe Gottes war so existenziell für David, aber sie ist auch so existenziell für uns. Und da können wir ehrlich sein. Ehrlich vor Gott währt am längsten. Oder so ähnlich war der Satz, ne? So. Ja, und dann zu dem nächsten Vers. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Danke. Was können wir daraus sehen? Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Hier gab es wirklich einen Wandel. Ja? David ist raus aus dem Keller. Ja? Er redet mit Gott und auch da das Schöne, er beschreibt, was ihm fehlt. Ja? Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Er hatte immer Gottes Hilfe erlebt. Also ich stelle mir ja auch das so immer ganz bildlich vor, wenn David in so eine Schlacht zog, ja, dann ist er nicht da reinmarschiert und hat gesagt, hier, ich mach das schon, sondern dann hat er ja immer wieder auch diese Hilfe Gottes in Anspruch genommen. Ich bin sicher, dass er nur so erfolgreich war, weil er immer ganz nah dran an Gott war. Ja, immer, ja. Und hier hat er dieses Bedürfnis, okay, das war, das ist hinter mir, aber erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Das ist mein Change. Ja, ich will da wieder hinkommen. Ich will die Hilfe Gottes wieder mitnehmen. Ich will nicht mehr alleine unterwegs sein. Ich will mich nicht mehr bestimmen lassen von meinen Gefühlen. Ich will klar und deutlich seinen Weg gehen. Ja, und darauf Ausschau halten. Ja, Schuld und Scham versus Gnade. Ja, ganz schlicht. Und wovon trennt er sich denn hier? Indem er sagt, rüste mich mit einem willigen Geist aus, legt er seinen unwilligen Geist an Seite. Ja. Damit sagt er, okay, das Kapitel ist abgeschlossen, Herr, dein Wille geschehe. Und unser Learning ist eben auch, hey, dein Wille geschehe, Herr. Ich will da wieder hin. Ich will den Heiligen Geist mitnehmen. Ich will nicht mehr ohne unterwegs sein. Oder für die, die ihn noch nicht so kennen, ja, der Heilige Geist ist dein Fürsprecher. Er ist dein Ratgeber. Er leitet uns und dich in alle Wahrheit. Ja, der geht mit dir und ist um dich herum. Ja, vorausgesetzt, du hast diese lebendige Beziehung zu Gott. Und das ist ein Wahnsinnsgeschenk von Gott an uns. Ja. Und das braucht auch alles in allem Zeit. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Und ich wünsche uns, dass wir damit ganz viel Gnade auch uns selbst gegenüber unterwegs sind. Ja, dass wir Geduld haben mit uns selber. Ja, aber dieses Vertrauen, Herr, ich will deine Gnade und ich will in deiner Freude und ich will mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Das ist ein Motto, was dann neu über unserem Leben steht. Und damit treffe ich eine bewusste Entscheidung. Ja, und ich sage im Grunde genommen, Herr, du hast mir immer geholfen, du bist immer mit mir gewesen, alle Siege habe ich mit dir errungen, du bist mein Licht und meine Hoffnung. Und ich finde es total cool, dass wir das vorhin auch gesungen haben. Ja, deshalb passt das so, muss ich so denken an das Thema. Ja, und ich wünsche das jedem, dass jeder so dieses in Anspruch nimmt von Gott, Herr, ich will dir Hoffnung sein, egal in welchem Keller du dich gerade befindest. Ich will Hoffnung sein, ich will Zuversicht sein für dich. Ich will dich da rausholen und du musst nicht da unten bleiben.
Ja, bleibt noch Ziel und Zweck. Ist ja so ein bisschen deutsch, ne? Muss alles irgendwie einen Zweck haben. aber ich denke, an der Stelle werden wir merken, dass das Ziel und der Zweck weniger deutsch ist. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das ist das, was David sich wünscht, dass er wieder da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat, als er das mit Bathseba angezettelt hatte. Und auf den falschen Weg gelaufen ist. Vielleicht klingt das ein bisschen fromm in unseren Ohren, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, und vielleicht auch ein wenig weltfremd. Aber wenn wir einmal unsere ganze fromme Vorprägung rausnehmen aus unseren Gedanken und einmal neutral überlegen, was auch in unserem Alltag passiert, wenn sich etwas positiv in unserem Leben geändert hat, dann verstehen wir vielleicht ein bisschen, was dieses Wort, was dieser Vers bedeutet. Wenn sich etwas positiv in unserem Leben geändert hat, dann behalten wir das nicht für uns. dann erzählen wir davon. Und noch mehr, eine Veränderung merkt man uns auch an. Das wäre der zweite Punkt. Und wenn schon der neue Job oder das neue Auto anders dafür ist, es allen zu erzählen, wie viel mehr dann, wenn Gott mein Leben verändert hat. Und es gibt noch einen Unterschied. Wenn Gott meinen Geist verändert hat, dann muss ich davon nicht lange erzählen. Die Menschen merken es. Das, was ich eben sagte, eine echte Veränderung, merkt man uns an. Veränderung meines Geistes wird durch mein Verhalten sichtbar und es wird bestätigt von den Menschen, die mir am nächsten sind. Und das ist immer ein ganz guter Erkennungswert, dass sich in meinem Leben was getan hat, in meiner Einstellung, in meinem Verhältnis zu Gott und in dem, was er mir gezeigt hat. Vielleicht ein Beispiel dafür. Es ist ja noch nicht so lange her, einige von euch waren dabei, da hatten wir hier die Aufstellung mit dem Paul und ich hatte mich dann da auch gemeldet und es ging um diese finanzielle Existenzangst in meinem Leben. Vielleicht kurz vorweg, wir sind jetzt schon seit über 20 Jahren selbstständig, dieses Jahr wären es 22 Jahre. Und da gibt es dann immer so Ups und Downs und irgendwann möchte man diese Downs nicht mehr haben. Und das hat mich immer irgendwie in ganz schlechte Stimmung gebracht, wenn so abzusehen war, es wird knapp. Und das hat auch uns nicht gut getan. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich dachte, da muss ich was ändern, das geht so nicht. Ja. Ich kann nicht jedes Mal, wenn das Konto auf Minus ist, denken, wir gehen pleite oder so. Es ist ja nie passiert. Ja. Gott hat immer geholfen, auch auf recht wunderbare Art und Weise. Und wie gesagt, ich wollte das ändern und erkennen, was dahinter steckt. Und in dieser Aufstellung wurde dann eins deutlich, nämlich, dass diese Sorge um den Lebensunterhalt mir die Sicht auf Gott nimmt. Und dass das eigentlich der Kasus Knaxus, wie man so schön sagt, gewesen ist, dass ich immer wie das Kaninchen auf die Schlange auf meinen Kontostand geguckt habe, aber nie weitergeguckt habe, da wo Gott steht. Und das Bekennen dieser Angst und das mangelnde Vertrauen zu bekennen und Gott zu bitten, mir das zu vergeben, dass ich nicht auf ihn schaue, sondern immer auf die Situation nur und ihn zu bitten, dass er mir meine Sichtweise ändert und dass ich in knappen Zeiten nicht verzweifelt nach einer Lösung suche, wie ich das dann selber irgendwie erledigen kann durch noch mehr Arbeit oder hektische Telefonate mit irgendwelchen Kunden, die dann wieder vielleicht was brauchen sollten, sondern mich hinsetze und Gott danke, dass er versorgt, dass er mir auch mal ein bisschen Zeit gibt, dass ich nicht jeden Tag arbeiten muss. Das ist daraus entstanden. Und tatsächlich ist es noch nicht so lange her, aber ich habe die Erfahrung oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass unser Leben etwas entspannter geworden ist und dass wir einfach auch immer wieder Versorgung aus allen Richtungen erfahren, wo ich denke, okay, das ist jetzt ein bisschen chaotisch hier von der Terminplanung her, sich dann auf einmal Dinge wieder auftun, ohne dass ich da viel dazu tun muss. Und und in diesem Denken und dieser Sichtweise möchte ich einfach weiterleben. Ja. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, ob ihr irgendwelche Punkte in eurem Leben habt, wo ihr sagt, wie gesagt, es muss nicht immer Mord oder sonst sowas Schlimmes sein. Aber wo ihr diesen dringenden Wunsch habt in euch selber, hier muss ich was ändern. Das fühlt sich nicht richtig an, wie ich hier handle, wie ich lebe, was ich hier tue. Ich brauche eine Veränderung. Und wir haben heute versucht, euch so ein bisschen diesen Weg aufzuzeigen. Letzten Endes, egal ob es was ganz Schlimmes ist oder sowas, wie ich das habe, dass ich halt eben, ja, man würde es ja im normalen Fall nicht als Sünde bezeichnen, wenn ich auf mein Konto sehe und sage, das ist aber jetzt knapp, ja. Da kommt nächste Woche eine Rechnung und wie soll ich die jetzt bezahlen, ja. Anstatt weiterzugehen und sagen, Gott, du siehst den Kontostand, du weißt, dass nächste Woche die Rechnung kommt. Ich vertraue dir und danke dir einfach, dass das Geld nächste Woche auch da ist. Wir würden das jetzt vielleicht nicht als Sünde bezeichnen, aber was ich erfahren habe, ist, dass es mich von Gott trennt. Ja. Und alles das, was mich von Gott trennt, ist letzten Endes Sünde. Punkt. Egal, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht. Und deswegen ist meine Frage einfach, ist in eurem Leben irgendetwas, wo ihr sagt, ich möchte Veränderung haben? Und wir wollen euch einfach Mut machen, aus diesem krassen Beispiel von David, der wahrscheinlich in unseren Augen gar keine Gnade mehr gefunden hätte, ja, mit dem wir, wenn er hier in der Gemeinde gewesen wäre, nicht mehr gesprochen hätten, ihn ausgeschlossen hätten und was weiß ich nicht alles. Und Gott trotzdem wieder diesen Neuanfang mit ihm macht und wieder Segen hervorsteigen lässt aus einer Familienlinie, die eigentlich unter dieser Sünde gestanden hat. Das ist krass. Ja? Dass dieser Gott einfach auch meine Situation in meinem Leben ändern kann. Dass dieser Gott in der Lage ist, einen Neuanfang mit mir zu machen, dass er nicht mehr darauf sieht, was ich in der Vergangenheit getan habe, sondern dass er mich als denjenigen sieht, der durch Jesus Vergebung erfahren hat, dessen Sünden weggewaschen sind durch das Blut Jesus und wo keine Schuld mehr zu finden ist. So lesen wir es im Neuen Testament. Ja? Jesu Blut hat uns ein für alle Mal gewaschen von aller Schuld und von aller Sünde. Und wir müssen nicht mehr darauf zurückgucken, wir müssen nicht mehr denken, ach, weil ich das damals getan habe, wird das nie mehr so werden wie vorher oder ich kann das nicht mehr tun, weil ich das damals getan habe, sondern Gott macht einen Schlussstrich und er fängt einen neuen Weg mit mir an. Und jeder, der hier sitzt und diesen Gedanken hat, möchte ich einfach ermuntern, auffordern, diesen Schritt zu wagen, zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du einen Schlussstrich gemacht hast unter das, was ich einmal getan habe und dass du neu mit mir anfangen willst, dass du einen neuen Weg mit mir gehst und dass du mich mehr gebrauchen kannst als jemals zuvor. Dass du einen Weg der Hoffnung hast und des Lebens mit mir. Und es ist egal, ob du dich Christ nennst oder nicht, das gilt für alle Menschen, dass wenn sie zu Gott kommen, diese Vergebung erfahren und dass sie einen neuen Anfang mit Gott machen können. Und egal wie deine Situation ist, Gott bietet dir diesen Neuanfang an. Und er hat alles vergeben, was du dir vorstellen kannst. Du musst nur zu ihm kommen, so wie David es getan hat. Ich möchte noch mit uns beten.
Lass uns aufstehen. Aufstehen.
Ja. Steht ihr einfach auf dazu? Das wäre toll. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass bei dir Vergebung ist. Danken dir von ganzem Herzen, dass du bereit bist, immer wieder neu mit uns anzufangen, auch wenn wir den totalen Mist gebaut haben. danken dir, dass du ja darauf wartest, dass wir zu dir kommen und dich um Hilfe bitten und bekennen, dass du Gott bist, dass du der Einzige bist, der uns in unserem Leben helfen kann und dass du ein wunderbarer Vater bist, ein wunderbarer Gott, der Gott, der ja, sich nicht verschont hat, sondern sein Leben gegeben hat für uns, das Leben seines Sohnes, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dass du ja wirklich eine Änderung schaffst in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Geist, dass wir Freiheit erfahren dürfen, Befreiung von den Dingen, die uns niederhalten, die uns gefangen nehmen, dass wir eine freie Sicht bekommen auf dich, dass wir ja wirklich erleben dürfen, was es heißt, Kind Gottes zu sein, mit dir zu leben. Und ich danke dir, dass ja, es nicht zu spät ist, das zu tun, dass für dich es keinen Zeitpunkt gibt, der zu spät ist, neu mit dir anzufangen. Und dass du Veränderung schaffst in unserem Leben, dass unser Leben einfach ja, spannend wird, nicht langweilig ist, nicht in Sünde und Schuld endet, sondern in deiner Vergebung und in deiner Herrlichkeit. Dass du neue Dinge für uns hast, dass wir Veränderung erfahren dürfen in unserem Leben. Ja, und dass du es wirklich gut mit uns meinst. Danke, Herr, dass ja, wir einfach daran sehen durften, an diesem Beispiel von David, wie gnädig du bist. Und ja, dass du nichts Böses gegen uns hast, sondern dass du Gutes für uns hast und bereithältst und das mit uns verwirklichen willst. Danke, Herr, ja, dass wir das erfahren dürfen an diesem Tag, aber auch in diese Woche hinein, dass du uns zeigst, wo die Dinge sind, die wir mit dir anpacken dürfen, wo wir Veränderung erfahren, wo wir einfach deine Versorgung, deine Liebe und deine Gnade erfahren dürfen. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.
Ja. Ach, ey. Technik. Ich habe so den Eindruck gehabt, was bedeutet dieses Thema williger Geist? Und ich würde noch ganz gerne kurz beten, ja, dass wir einfach aussprechen, danke, Vater im Himmel, dass du das zusagst, dass wenn wir mit einem willigen Geist zu dir kommen, Dinge sich in Bewegung setzen. Und ich spreche einfach aus, Herr, diesen willigen Geist in uns. Und da, wo es jetzt in dir rumort, was bedeutet das? Was heißt das für mich? Habe ich da Angst oder macht mir das Sorge? Da ermutige ich dich, dich zu stellen, dich deinen Fragen des Lebens zu stellen, dich zu stellen den Gefühlen und einfach zu sagen, dir kann nichts passieren. Wenn du unterwegs bist mit diesem Heiligen Geist, der dich in alle Wahrheit leitet, dann überfordert er dich nicht. Dann hilft er dir, die Wahrheit über dich zu erkennen, aber auch über Gott zu erkennen. Und das ist das, womit ich uns segne, mit diesem Heiligen Geist, der wirklich Gottes Wahrheiten in unser Leben hineinpflanzt. Amen.